Ja, meine Damen und Herren, wenn wir uns überlegen, Strategien des 21. Jahrhunderts unterhalten wollen, dann bitte? Ja, darauf kommen wir gleich noch in der Diskussion zurück. Dann sollten wir doch vielleicht den Versuch machen, uns mit der Frage der Energieversorgung zu beschäftigen, weil ein zentrales Element jeglicher Überlebensstrategie im 21. Jahrhundert abhängt davon, wie wir uns im nächsten Jahrhundert versorgen mit Energie. Alles das, was wir an Gefahren auf uns zukommen sehen, Trinkwasserknappheiten, Ausdehnung von Wüsten, Überfischung, alles das, Nahrungsmittelknappheiten, hängen sehr stark verbunden mit der Energieversorgung. Und wir sind als Gesellschaft, als Unternehmen, mit einigen anderen Unternehmen der Auffassung, dass wir vor einer erheblichen Gefahr stehen. Das ist die Klimabedrohung, die uns im nächsten Jahrhundert ereilen kann. Und daraus müssen Unternehmen, Großunternehmen, die auch noch in 50 Jahren erfolgreich arbeiten wollen, Schlussfolgerungen ziehen und sich darauf einstellen. Meine These ist also, nicht so sehr die Endlichkeit der Ressourcen ist für uns die treibende Kraft, um aus der fossilen Verbrennung uns in erneuerbare Energien, in Energiesparen hinzubewegen, sondern die vor uns stehende exponentielle Entwicklung der CO2-Belastung. Wir nehmen Kyoto sehr ernst. Sie haben vielleicht davon gehört, dass wir uns diese Ziele zu eigen machen und daraus unsere Schlussfolgerung für unser Unternehmen gezogen haben. Die treibende Kraft also nicht die Endlichkeit der Ressourcen. Ich muss aber trotzdem darauf hinweisen, dass die energiepolitische Diskussion in der Bundesrepublik Deutschland manchmal den Eindruck macht, als ob wir für uns alleine diskutieren könnten und dass wir vergessen, dass wir uns in einem weltweiten Zusammenhang befinden. Also regional wird sich das schon sehr stark verschieben und alle diejenigen, die glauben, naja, es ist genug vor der Haustür, müssen schon wissen, dass das Nordseeöl und ihm folgt das Gas in wenigen Jahren nicht in der Weise mehr zur Verfügung steht. Wir stehen also vor einem durchaus geopolitischen Problem, denn immerhin 70% der Erdölversorgung und 40% der Gasversorgung, der Gasreserven der Welt liegen in einer strategischen Energieellipse von einigen tausend Meilen vom Persischen Golf bis Kasachstan. Das sind nicht gerade die stabilsten Regionen der Welt. Und wenn man weiß, dass China im Augenblick plant, eine Pipeline nach Kasachstan zu bauen, dann Indien notorisch Erdgas- und Erdölarm ist, geogen bedingt, dann wäre es auch geopolitisch riskant, sich alleine auf eine solche Versorgung durch diese Ellipse einzustellen und auch abhängig zu machen. Aber klar ist, es wird auch im nächsten Jahrhundert genügend Öl und genügend Gas in der Welt geben. Es ist nur eine Frage des Preises. Letztendlich eine Frage auch, bei welchem Preis man aus Kohle, Gas oder Öl herstellen kann. Nochmal, die entscheidende treibende Kraft, aus fossilen Energieträgern sich zurückzuziehen, und wir müssen dies tun im nächsten Jahrhundert, und das ist vielleicht für einen Mineralkonzern etwas ungewöhnlich, ist der Energiehunger der Welt, der sich in den nächsten Jahren vervielfachen wird. Sie sehen hier eins unserer Szenarios, die uns in die Welt des nächsten Jahrhunderts führen, und die müssen ausgehen von einer Verdopplung der Weltbevölkerung, sie müssen ausgehen von einer Vervierfachung des Bruttosozialproduktes pro Kopf. Und diese Entwicklung findet im Wesentlichen natürlich nicht hier statt, sondern sie findet im Wesentlichen der sich entwickelnden Welt statt. Denken Sie, dass von den 375.000 Kindern, die auf die Welt kommen, 325.000 in den sich entwickelnden Ländern täglich zur Welt kommen. Und dass diejenigen Regionen, die heute noch unterdurchschnittlich gegenüber OECD-Ländern Energieverbrauch und hier nochmal der Stromverbrauch, das reicht nicht von mir am Benzinverbrauch, am Heizölverbrauch, in allen Beispielen durchdeklinieren, die werden nachholen. Denken Sie, dass in China alle 2 Jahre ein neues Japan entsteht, ökonomisch. Dann kann man sich vorstellen, dass wenn alle diese Nachholbedarfe befriedigt werden würden in einer Weise, wie wir uns im Augenblick versorgen, wir in einer Situation enden, die wir in einem Szenario Frog nennen. Frog, das heißt the first race our growth. Wir machen so weiter wie bisher. Wachstum. Und wir nennen das deswegen auch Frog, weil Sie ja vielleicht das schöne Beispiel kennen von dem Frosch, der in heißes Wasser geworfen wird und herausspringt und sich dadurch retten kann. Ein Frosch, der in kaltes Wasser geworfen wird und dem man die Temperatur langsam erhitzt, kommt in diesem Wasser jämmerlich auf. Und in einer ähnlichen Zusammenhang befinden wir uns, der Mensch, der sich in einem Umfeld bewegt, eine Summation von milliardenfachen Einträgen, kleinen Einträgen, dessen Wirkung wir nicht realisieren, die in zeitlicher, aber auch räumlicher Ferne sich entwickeln werden. Und zwar maßgeblich durch die Aufheizung der Atmosphäre. Und dabei sind wir schon, wenn wir alles daran tun, die CO2-Emissionen wieder herunterzufahren mit 1,5 Grad Celsius weltweit unentrinnbar vermacht. Diese gepunktete Linie ist Frog. Da geht es hin, wenn wir nichts tun. Wenn wir so weitermachen wie bisher, Verdopplung der Weltbevölkerung ist unentrinnbar, ist kaum vermeidbar. Und auch die Entwicklung der Weltwirtschaft in China, in Indien, wo immer auch. Die Frage ist also, wie kommen wir zurück auf ein Niveau des 20. Jahrhunderts? Und da gibt es 2 Wege. Die ich Ihnen kurz darstellen will, nachhaltiges Wachstum oder Dematerialisierung gesehen, beide Szenarien zeigen die Chance, im Jahre 2020 bis 2030 den Kohlendioxidgehalt wieder zurückzufahren, den Kohlendioxidemissionen zurückzufahren, auf ein Niveau, das wir in den letzten Jahrzehnten gehabt haben. Im nachhaltigen Wachstum werden wir eine Energieversorgung bekommen, die, immerhin eine Verdreifachung des Energieverbrauchs weltweit und einen Zuwachs an erneuerbaren Energien, der dazu führt, dass im Jahre 2050 50% der Energieversorgung der Erde, der Welt regenerativ erfolgt. Und Sie sehen ganz deutlich hier, die Fossilen sind hier unten, das ist genau die Kurve, die Sie gerade gesehen haben. 2020 geht die Kurve nach unten, weil zunächst Öl und Kohle und nicht so sehr das Gas, aber dann stagnieren und teilweise sogar zurücklaufen. Aller Zuwachs muss regenerativ erfolgen, wenn wir den CO2-Gehalt absenken wollen. Und das setzen wir voraus. Und ganz klar ist, dass wir unsere Unternehmenspolitik darauf einrichten, weil wir glauben, dass nur die Unternehmen, die sich rechtzeitig auf diesen neuen Rahmen einlassen, auch unternehmerisch erfolgen. Wir setzen auf Solarenergie, wir setzen auf Biomasse und auf Windenergie und bauen in diesen Bereichen mit großen Investitionen eine Marktposition auf. Dematerialisierung, ich will es der Vollständigkeit halber zeigen, heißt nicht so starkes Wachstum, so 2%, sehr viel zurückhaltendere Entwicklung in allen Ländern, Und das bedeutet dann ein Drittel regenerativ und der Rest bleibt so wie in dieser Entwicklung auch mit Kohle, Erdöl, Erdgas mit einem Rückgang im Jahre 2020, 2030. Sie sehen übrigens auch, dass die Kernenergie hier einen nicht zu überschätzenden, aber auch nicht zu unterschätzenden Beitrag weiter liefern wird. Da wird eben die Frage nicht einfach nach deutscher Energiepolitik sich stellen, sondern es wird sich, werden sich andere Länder um diese Frage eigene Antworten bemühen, insbesondere zum Beispiel Südafrika, das ja den Kugelhaufenreaktor weiter betreiben wird und entwickeln wird. Und wir werden sie mit Sicherheit nicht daran hindern können. Wenn man diese Szenarien vor Augen hat, dann kommen zwei Kritiken. Die eine Kritik ist die Kritik der amerikanischen Ölindustrie, der PVUs auch hier im Lande, der Energieversorgungsunternehmen, und die heißt, das schafft ihr nie, oder das schaffen wir nie, in 50 Jahren eine Entwicklung für erneuerbare Energien zu schaffen, die 50% dieser Energieträger bereitstellen wird in 50 Jahren. Viel zu illusionär, schaffen wir nicht. Dann gibt es die Position von Greenpeace, die sagen, viel zu langatmig. Das Ganze muss bitteschön in 10 Jahren passieren. In 10 Jahren müssen wir aus der Kernenergie ausgestiegen sein. Wir müssen aus der Braunkohle, Stichwort Gasweiler, ausgestiegen sein. Wir müssen aus der Öl- und aus der Gasexploration ausgestiegen sein. Und im Jahre 2010, bitteschön, ist die Stromversorgung aus Gas und aus regenerativen Energien zu bewerkstelligen. Ein Blick in die Geschichte, die Energiegeschichte des 20. Jahrhunderts zeigt die Antwort darauf, auf beide Positionen. Sie sehen hier die Lebenszyklen der wichtigsten Energieträger. Da zunächst mal die traditionelle Biomasse, also Holz, Torf, Holzkohle, abgelöst am Ende des 18. Jahrhunderts durch Kohle und weit in das jetzige Jahrhundert hinein war das der Energieträger. Und Sie sehen, zum Aufbau eines solchen Energieträgers sind 40, 50 Jahre erforderlich und auch die Ablösung eines solchen Energieträgers geht in einem Zyklus von 30, 40 Jahren. Wir befinden uns jetzt im Zeitalter des Öls und des Gas und auch dieses Zeitalter wird abgelöst werden durch eine neue Energieform, durch erneuerbare Energien, davon sind wir überzeugt, weil uns die Kohlendioxidproblematik, die Staatengemeinschaft der Welt zu Reaktionen führen wird, was den CO2-Ausstoß bedingt. Und wenn man sich mal die Situation, wenn Sie sich einfach mal 1920 anschauen, dann war das Öl und das Gas in einer Situation, in der sich heute die erneuerbaren Energien befinden. Öl und Gas war damals eine Nische. Öl und Gas war etwas, was Kohlebarone eher belächelten. Und wenn Sie bedenken, dass 1922 die erste Tankstelle in Deutschland öffentlich wurde und bis dahin Öl, Benzin in der Apotheke zu kaufen war, dann kann man sich gut vorstellen, mit welcher dramatischen Entwicklung, allerdings auch nötigerweise über 30, 40 Jahre, ein solcher Zyklus in Gang gesetzt worden ist und der kann sich bei den Erneuerbaren ähnlich entwickeln. Das bedeutet aber, man muss auch jetzt anfangen, damit die Kurve sich weiterentwickelt. Sie wissen vielleicht, dass wir im Augenblick dabei sind, die größte Solarzellenfabrik der Welt zu bauen, in Gelsenkirchen. Und dabei ist es aber wichtig, sich die Frage zu stellen, ist das, was da ökologisch richtig ist, auch ökonomisch richtig? Denn wir wissen alle, dass heute Strom aus Solarzellen zu produzieren mit 1,50 € pro Kilowattstunde natürlich in Deutschland tatsächlich nicht wettbewerbsfähig ist. 1,50 € gegenüber dem Strom aus Kernkraftwerken mit 2-3-fällig, mit Gaskraftwerken 3-4-5-fällig, je nachdem, welche langfristig Verträge man zugrunde legt, oder aus Kohlekraftwerken 5-6-7-fällig, dann ist der Wind bei 12-17-fällig und da haben wir noch eine lange, lange Strecke, bis zur Photovoltaik mit 1,50 Mark. Und deswegen muss man aufpassen, in der Diskussion muss man hier auch mit den Bürgern ehrlich diskutieren, auch wenn wir da sehr viel Geld verdienen wollen, was ja zum Geschäft ebenfalls dazugehört, müssen wir klar sagen, wir sind gerne dabei, auch in Deutschland Dächer damit zu installieren, aber einen Beitrag, einen relevanten Beitrag für die Energieversorgung der Bundesrepublik werden wir damit schnell nicht leisten können. 100.000 Dächer sind, wie Sie vielleicht wissen, 240 Megawatt. Das ist nicht so viel, was in den nächsten 6 Jahren auf Dächer kommen wird durch das Programm der Bundesregierung. Denn eins ist nun leider so, die Sonne scheint jetzt und dann eben 800 Stunden lang und nicht 8.000 Stunden lang, wie es beim Kohlekraftwerk oder beim Kernkraftwerk üblich ist. Also Faktor 10, muss man also durch 10 teilen, dann reden wir über 25 Megawatt Arbeit. Und das ist nicht so besonders viel, wenn Sie wissen, dass ein Kraftwerk zwischen 600 und 1300 Megawatt heute hat. Aber wir sind heute schon in der Lage, wettbewerbsfähig in der Welt zu sein. Wenn Sie sich einfach mal vorstellen, dass 40% der Weltbevölkerung heute keinen Anschluss an ein Stromnetz haben. Wir haben immerhin 2,4 Milliarden, 2,5 Milliarden Menschen, die keinen Anschluss an ein Netz haben und es auch auf absehbare Zeit nicht bekommen werden. Also auf den Inseln Indonesiens oder in Afrika, Südafrika oder in China oder Indien. Und genau dort sind wir heute schon wettbewerbsfähig. Dorthin liefern wir Solardächer. Dorthin ist es auch heute schon ökonomisch vernünftiger, diese Solardächer zu bauen gegenüber einem Dieselgenerator, der teurer ist, oder gegenüber einem Stromnetz dahin hinzu. Und hierfür, für den Energiehunger, die Energiebedarfe dieser sich entwickelnden Regionen, sind diese Energieträger geeignet. Ganz davon abgesehen, dass natürlich durch die Verdopplung der Sonneneinstrahlungsdauer in diesen Regionen, da können wir von 2100 Stunden Sonnenschein rechnen, das Ganze natürlich heute schon für 75 Pfennig pro Kilowattstunde zu kriegen ist. Ich will Ihnen ein Beispiel geben, dass wir in Südafrika jetzt mit großem Erfolg eingeführt haben, ein Solar Control System, weil es geht darum, einen Grundbedarf an Strom, einen Grundbedarf an Zivilisation in die sich entwickelnden Regionen zu bringen, die heute mehr oder weniger von Kerzen und Lampenöl sich leben und Kommunikation und ein Mindestmaß an Zivilisation versucht zu beschaffen. Das sind nun leider immer die ärmsten Regionen der Welt, die sich auch kein Solarpanel leisten können. Und deswegen muss es möglich sein, dieses vorzufinanzieren. Wir machen das so, dass wir sagen, wir installieren ein Solardach, wir liefern die Batterie, wir liefern sogar die Lampen, Sparlampen, das ist selbstverständlich. Und wir liefern die Überwachung, die Maintenance, die. Das heißt also, irgendwann wird die Batterie alle sein und die meisten Entwicklungshilfeprojekte scheitern daran, dass irgendwann die Batterie alle ist und das dann verrottet. Und das lassen wir uns durch monatlich 14 Mark bezahlen. Und in diesen Regionen ist selbst 14 Mark da, denn sie geben heute teilweise für Lampenöl und für Kerzen, die sie jeden Tag brauchen, genau eine solche ähnliche Summe aus. Der Trick dabei ist folgender. Wir liefern eine Chipkarte mit. Diese Chipkarte wird aufgeladen mit 14 Mark für, natürlich im südafrikanischen Rand, wird aufgeladen mit einem Betrag gleich 14 D-Mark. Und damit wird dieser Kreislauf elektronisch freigeschaltet für 30 Tage. Das bedeutet, man bekommt 30 Tage Strom dafür, weil die Sonne dort eben tatsächlich für mehrere Tage, 4 Tage, selbst wenn 4 Tage dort keine Sonne scheinen würde und es nur dauernd rennt, würde es genügend Puffer in der Batterie, um das System am Laufen zu halten. Wenn dann die Chipkarte gelaufen ist, nach 30 Tagen muss man den 14 Mark zahlen, in der nächsten, beim nächsten Großer oder bei der Shell-Tankstelle. Und dieses System ist jetzt mit 50.000 Exemplaren in Südafrika sehr gut angekommen. Und wir werden das System jetzt in der Inneren Mongolei mit 100.000 Exemplaren weiter implementieren. Und dafür bauen wir diese Fabrik und dafür glauben wir auch, ist der Markt da. Ich will vielleicht noch eine Kleinigkeit dann hierzulande, was wir hierzulande machen müssen, ist natürlich diese Technologie zu entwickeln. Wir müssen, wir haben die Institute, wir haben die, auch das Geld, wir haben die Mittel, um das zu entwickeln. Und wenn es hier einigermaßen vernünftig funktioniert, wird es in den energiereichen Regionen erst recht funktionieren. Und wir werden jetzt die ersten Shell-Stationen damit ausrüsten. Wir werden 100 Shell-Stationen letztendlich ausrüsten, damit man auch hierzulande sieht, dass es einen Trend, eine Trendänderung gibt, auch bei Mineralunternehmen. Übrigens, der Wettbewerb BP macht Ähnliches. Insofern sind wir da in guter Gesellschaft. Und das Schöne ist, das gilt jetzt aber nur für Hamburger, Sie können diesen Strom auch kaufen. Und Sie können mit einen Beitrag leisten dazu, dass ein Ausstieg auch von unten passiert. Indem Sie einfach Shell Power kaufen, nämlich Green Power, die ausschließlich aus regenerativer Energie produziert wird. So kann jeder einen Beitrag leisten, um tatsächlich dann auch den Energiemix zu verändern. Aber nicht nur die Stromentwicklung, Stromverbrauch ist ein Risiko für uns, sondern auch die Mobilität. Ganz wichtig, sich das einzuprägen. Das heißt, Wohlstand erzeugt Mobilität. Und es ist schon bemerkenswert, dass was immer Sie auf der Welt an unterschiedlichen Gesellschaften haben, ob kommunistische Gesellschaften oder ob Sie die oder japanische Gesellschaft nehmen oder die amerikanische oder die europäische mit völlig oder afrikanisch unterschiedlichem Mindset, Sie können fast eine Gerade dadurch ziehen, indem Sie sagen, GDP, also Bruttosozialprodukt, aufgetragen gegen die Kilometer, die jeder Einzelne so zurücklegt. Und da unten, das sind die Kreuzchen. Das sind immer die Jahre, nicht? Das über die letzten 30 Jahre hat sich das in allen Gesellschaften entwickelt. Das sind also da ganz oben sind die Amerikaner, da blau, nicht? Das ist, die haben natürlich den größten GDP, aber auch den größten Reichweiten, die sie zurücklegen. Und wir liegen irgendwo hier, das sehe ich auch hier. Western Europe, das ist hier. Wir sind hier oben. Und wenn Sie aber unten diese Kreuzen sie angucken, das ist China. Und die entwickeln sich genau auf dieser Gerade. Das ist deswegen wichtig, weil ich immer wieder höre, man muss einfach Überzeugungsarbeit leisten, das Auto stehen lassen, dann haben wir das Problem gelöst. Das ist ja meistens immer das Auto der anderen, das man meint und nicht das eigene. Es wird sich entwickeln, es wird sich genau in diese Entwicklung fortsetzen und es führt zu einem dramatischen Ausstoß an CO2 alleine in diesem Riesenland. Der chinesische Ölbedarf wird im Jahre 2010 den amerikanischen übersteigen. Und deswegen ist das mit guten Zureden und wir lassen alle mal das Auto stehen, nicht geholfen. Wir brauchen technische Lösungen. Wir brauchen sicherlich auch eine veränderte Umgang mit Mobilität, aber vor allen Dingen brauchen wir technische Lösungen. Und es wird dazu führen, dass wir das 3-Liter-Auto sehr viel schneller einführen müssen, als wir vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren gedacht haben. Aber das reicht nicht aus. Selbst das 3-Liter-Auto wird nicht ausreichen, den CO2-Pegel durch den Zuwachs an Verkehr auszugleichen. Deswegen brauchen wir neue Techniken, brauchen neue Technologien, das sage ich ganz bewusst, weil es gerade in der Bundesrepublik Deutschland eine weit vorher verbreitete Meinung gibt, dass man alleine durch Appelle, durch Beschränkung, durch Überzeugungsarbeit Emissionen vermeiden will. Wer glaubt, dass eine 10 Milliarden Menschheit ohne technologische Quantensprünge überleben kann, ist wirklich eine ganz große Öffnung. Deswegen müssen wir eigentlich alles daran tun, dass die Technologiefeindlichkeit, die sich in den 80er Jahren ja etwas breit gemacht hat, insbesondere in der Bundesrepublik, was sich dann ja auch bis hin in die Studentenzahl der Ingenieure, die zurückgegangen ist, der niedergeschlagen ist, dass dieses ein Ende finden muss. Wir haben nicht viel zu bieten, außer dem, was wir in unseren Köpfen haben. Und diese müssen wir anstrengen, wenn wir die Probleme im nächsten Jahrhundert nicht überhand nehmen lassen. Wir wissen vielleicht, dass Daimler-Benz dabei ist, ein Brennstoffzellenauto zu entwickeln. Das ist ein wasserstoffgeführtes Auto und führt dazu, dass ohne CO2-Emissionen auf Basis von Wasserstoff ein Elektromotor betrieben wird und dem Elektromotor muss vorgestellt werden eine Brennstoffzelle. Brennstoffzelle ist ungefähr das Gegenteil von einer Elektrolyse, das Sie vielleicht aus dem Chemieunterricht noch kennen. Man nimmt Wasserstoff und Sauerstoff und erzeugt dadurch Strom. Und diesen Wasserstoff muss man natürlich produzieren. Das Problem dabei ist, dass dieser Wasserstoff nicht an jeder Tankstelle für einige wenige Autos bereitgestellt werden. Am Ende wird es so sein, dass wir Wasserstofftankstellen bekommen und dieser Wasserstoff wird aus regenerativer Energie erzeugt sein. Das wird das am Ende dastehen müssen. Aber die Frage ist, wie kann ich im Jahr 2004 10.000 Automobile auf den Markt bringen und bei 20.000 Tankstellen kann es nicht so sein, dass jeder auch das auf Wasserstoff umstellt. Das wird nicht volkswirtschaftlich, das wird nicht funktionieren. Da reden wir über 100 Milliarden Investitionen. Also sind wir gefragt, worden, kann man nicht eigentlich auch aus Benzin Wasserstoff machen für die Übergangszeit, damit diese Autos fahren können und auch selbst irgendwo in einer Tankstelle sich Benzin nehmen können. Und dann müsste es doch möglich sein, daraus Wasserstoff zu machen. Und tatsächlich haben wir so eine Fabrik in Malaysia, die kann aus Kohlenwasserstoff und Wasserstoff machen. Die ist nur ein bisschen groß und die Daimler-Benz-Leute haben gesagt, das ist ein bisschen groß, um das ins Auto zu kriegen. Und wir haben dann die Aufgabe gehabt, es kleiner zu machen, damit es ins Auto passt. Und diese Fabrik, die so 10x10x8 Meter groß ist, ist jetzt 1 Zentimeter groß. Ein Fingerhut. Eine Miniaturisierung in Nanofibern, in den Fasern ist der Katalysator enthalten, der aus Benzin, aus Naphtha, aus hohen Wasserstoffen Wasserstoff freisetzt bei hohen Drücken und bei relativ geringen Temperaturen von 700 bis 800 Grad. Deswegen erzähle ich das, weil ich glaube, dass wir aufhören müssen mit der Infragestellung von technischen Lösungen, die zwingend erforderlich sind, um die Probleme im nächsten Jahrhundert zu bewältigen. Ich kann mich an solchen technischen Lösungen begeistern und ich finde, es muss eine Begeisterung auch in diesem Lande entfacht werden, auch dass Techniker, Ingenieure, Naturwissenschaftler einen Beitrag zu leisten, imstande sind, die Probleme des nächsten Jahrhunderts zu lösen. Danke für die Aufmerksamkeit.